Die lange Reise der Widukindgebeine. Der Anfang liegt im Dunkel. 785. Widukind wird getauft. Nach der Taufe verlieren sich seine Spuren. Sein Todesdatum ist nicht bekannt. 947. Königin Mathilde gründet das Dionysiusstift in Enger. 1414. Der Sitz des Stiftes wird in die sichere Stadt Herford verlegt. Die Stiftsherren nehmen ihre Schätze mit, darunter auch die Gebeine, die ihnen als Reliquien Widukinds gelten. 1673. Am 28. März marschiert der bischöflich münstersche General Dietrich Hermann von Nagel in Herford ein. Als ihm die Gebeine wie die Kindi auf sein Begehren amicabiliter vorgezeiget werden, nimmt er sie de facto weg. 1674. Die Gebeine werden auf Bitten der Äbtissin Elisabeth von der Pfalz nach Herford zurückgebracht. Die Entscheidung fällt dem Bischof von Münster nicht schwer, da ihm inzwischen kund geworden, dass oben genannter Herzog Widukind bisher nicht als Heiliger verehrt sei. 1810. Das Dionysiusstift wird aufgelöst. 1815. Die Gebeine Widukinds sind nun offizielles Eigentum des preußischen Staates. Der sächsische Held verdankt es einem aus Bayern wegen Unterschlagung vertriebenen Staatsbeamten, dass er nach Enger zurückkehren darf. Der als Archivar in Herford tätige Karl August von Reisach-Steinberg hat die Aufgabe, das Schriftgut des ehemaligen Dionysius-Stifts zu ordnen. Dabei macht das kleine, zierliche, lächelnde Männchen, welchem man nach seiner äußeren Erscheinung keinen rechten deutschen Heldenmut zutrauen kann, eine Entdeckung. Der Patriot und Sympathisant deutscher Freiheitskämpfer von Reisach stößt in der alten Kapitelstube der Eingangstür schräg gegenüber in einer eisernen Kiste bei anderen Altertümern und Urkunden auf den deutschen Helden Widukind, der in unserer Geschichte ewig neben Hermann glänzen wird. 1822, 31. März. Der Archivar Reisach schlägt dem Oberpräsidenten von Finke vor, die Gebeine Widukinds an ihren ursprünglichen Ruheplatz in Enger zurückzuführen. Die Angelegenheit wird nach Berlin weitergereicht. Der Staatskanzler von Hardenberg schaltet sich ein. 1822, 8. Juni. Durch das neu erwachte Interesse an den Widukindgebeinen befiehlt die Bezirksregierung in Minden Vorsichtsmaßnahmen und die Versiegelung des Behältnisses, in welchem die gedachten Gebeine jetzt befindlich sind, dass nicht etwa Vertauschung oder Verminderung derselben in der Zwischenzeit vorfallen könne. 1822, 31. Juli. Staatskanzler von Hardenberg verfügt die Rückführung der Überreste Widukinds in ihre ursprüngliche Ruhestätte nach Enger. Die Beisetzung soll ohne irgend Aufsehen zu erregen, ohne Pracht und Aufwand, aber mit Würde und den religiösen Feierlichkeiten nach dem Ritus der Konfession, zu welcher die Kirche in Enger gehört, erfolgen. 1822, 17. September. Der Herforder Landrat Christoph Franz Wilhelm Haß und der Stadtwundarzt August Heinrich Ameler lassen sich die Gebeine vorführen, die als solche des Königs Widukind überliefert waren. 1822, 15. Oktober. Der Tag der Überführung der Gebeine ist der Geburtstag des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Man hat diesen Tag ausgewählt, weil er die Gelegenheit bietet, an die Erinnerung des alten Sachsenhelden feurige Wünsche für den erhabenen Erben des preußischen Thrones anzuknüpfen. Die Festlichkeiten beginnen in Enger um 10 Uhr. Die Übergabe findet statt im Haus des Apothekers Neuper. Dorthin waren die Gebeine am frühen Morgen durch den Mietkutscher Wessel herbeigeschafft worden. Die Übergabe hält der Landrat Philipp von Borries in seinem Bericht fest. 1822, 16. Oktober. Nach geschehener Überlieferung wurden die Gebeine in einem sehr sauber gearbeiteten, mit schwarzem Samt ausgeschlagenen Kasten von den vier Sattelmeiern des Kirchspiels Enger, deren Vorfahren der Sage nach Widukind zu Grabe gebracht haben sollen und dieserhalb noch jetzt bedeutende Vorrechte genießen, aufgenommen und unter Vortritt sämtlicher Schulen und einer stark besetzten Geistlichkeit in Gefolge der landrätlichen sowie der übrigen Behörden und mehrerer tausend Einwohner des Orts und der Umgegend unter Glockengeläute und Abfeuerung aufgestellten Geschützes feierlichst zur Kirche gebracht und daselbst vor dem Altar niedergesetzt. Kirche und Altar waren geschmückt und durch Kerzen vollständig erleuchtet. Die ziemlich große Kirche war gedrängt voll und die Zahl der anwesenden Zuschauer kann man wohl auf 10.000 bis 12.000 Menschen annehmen.
1822, 19. November, Epilog. Warum werden Widukinds Gebeine nicht in ihre ursprüngliche Ruhestätte, in dem alten Grabmal zurückgebracht, sondern in einem Wandschrank an der Nordseite des Chores beigesetzt? Denn in dem Grabmal wären sie, so der Regierungspräsident in Minden,
für die Zukunft zum Vorteil des Volksglaubens an ihre Identität, den Augen kritischer Neugier auf eine ganz natürliche Weise entzogen.
Und kritische Augen gibt es genug, die die Echtheit der teuren Überreste des ersten gewissen Anführers der altsächsischen Völkerstämme anzweifeln. Den Behörden gefällt das ganz und gar nicht. Der Mindener Regierungspräsident spricht Klartext. Der Schädel sei offenbar der eines höchstens 25-jährigen Jünglings, so dass man die Identität wenigstens des Schädels für sehr zweifelhaft halten müsse. Wir wissen es längst. Der Regierungspräsident hatte recht. Der Schädel gehörte allerdings nicht einem Jüngling, sondern einer jungen Frau. Übrigens, der freiheitsbewegte Archivar Karl August von Reisach fehlte bei der Feier in Enger. Vermutlich, weil den Preußen zu jener Zeit Widukind nicht mehr wert ist als ein guter Regent, ein Vater und Wohltäter seiner treu ergebenen Untertanen. Als nationales Vorbild taugt Widukind im Jahre 1822 in Enger nicht.